Ja, ich begrüße euch alle zu diesem Sonntagsgottesdienst. Und wir haben jetzt seit ein paar Wochen sind wir an einem Sendschreiben dran, dass wir einfach die Sendschreiben miteinander durchgehen. Die Offenbarung, die beginnt mit dem Satz: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung bedeutet, dass etwas enthüllt wird, etwas aufgedeckt wird, was vorher eigentlich versteckt war. Und die Evangelien zeigen uns das Leben von Jesus Christus, wie er gelebt hat hier auf der Erde. Und die Offenbarung zeigt uns Jesus Christus als König, als überstandener Herr, so wie er heute ist. Wir haben heute, lesen wir das Handschreiben an die Gemeinde von Thyatira. Und ich lese da unsere Offenbarung 2, 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld. Und ich weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, denn sie sind, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der Herr bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, denen, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich werfe euch keine andere Last auf euch. Und doch, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Völker. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns einfach jetzt wirklich Gott Ohren gibst, die kehren und dass wir einfach wirklich können verstehen, was dein Wort sagt. Wir wollen wirklich unser Herz so weit öffnen und sagen, wir wollen bereit sein, in Ehrfurcht dein Wort anzunehmen. Das aus dem Wort unser Job, wo du heute und morgen jedem von uns will dringen. Danke, dass dein Wort Kraft und Macht hat und dass dein Wort uns ein Licht ist. Ich danke, dass du einfach zu uns redest durch deinen Heiligen Geist. Amen. Zuerst wollte ich etwas über die Geschichte von Thyatira sagen. Thyatira war ein Stadt im inneren Kleinasien. Und sie war aber politisch nicht so wichtig wie zum Beispiel Pergamon oder Smyrna oder Ephesus, aber war eine bedeutende Handelsstadt. In Thyatira hat es viele Zünfte gegeben und das war wichtig, dass man in diesen Zünften integriert war, damit man, dass man Wirtschaft, also Geschäfte machen konnte. Aber die Zünfte haben aber auch aber heidnische Brüche gehabt, haben Zittolosigkeit gehabt. Und das war für Christen eigentlich eine riesige Herausforderung, in diesem Umfeld drin, überhaupt Geschäftsbeziehungen zu pflegen. In Thyatira war ein Tempel und der Tempel war dem Sonnengott Apollos geweiht. Und da war eine Frau das Hauptmedium von diesem Tempel, wo einfach euch Anweisungen gegeben hat von den Götzen. Wie gesehen, in jedem Sendschreiben ist ein gewisses Schema drin. Zuerst wird eigentlich Jesus sich immer vorstellen, wie er ist. Nachher wird er eigentlich der Gemeinde ein Lob aussprechen. Und wenn es nötig ist, auch eine Korrektur. Und am Schluss wird er eigentlich jedem immer wieder eine Verheißung geben, die überwindet. Und jedes Sendschreiben ist auch mit diesen Worten immer wieder da: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und Jesus hat genau gewusst, wie wir eigentlich oft schwerhörig sind, wir Menschen. Und nicht unbedingt, weil wir unsere Ohren nicht hören und unsere Organe nicht hören und die Schallwellen nicht ankommen, sondern es geht darum, dass er sagen hat, dass wir unsere Herzen öffnen. Dass wir uns richten nach seinem Wort, dass wir Wellen kehren, was er sagt, und uns von seinem Wort prägen. Der erste Punkt, den ich heute habe, ist, Jesus stellt sich selber vor als das Licht. Er hat gesagt, das ist der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. In keinem anderen Sendschreiber stellt er sich als der Sohn Gottes vor. Nur in diesem hier. Und das heisst eigentlich, ich will Ihnen sagen, ich bin die oberste Autorität. Ich bin der, der eigentlich zu sagen hat. Wenn ich etwas sage, dann ist es einfach so. Und seine Füße wie Golderz sind ein Symbol in der Bibel, dass er auch ein Richter ist. Er ist der höchste Richter. Und jeder Richter, wenn er will, irgendwo ein Urteil fällen, der ist eigentlich darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die Zeugen geben, die etwas sagen, Indizien geben. Und aufgrund von dem, was er da gehört, muss er nachher ein Urteil fällen. Aber wir haben einen Richter, der durch und durch Licht ist und der alles weiss und alles durchleuchtet. Und er braucht keine Indizien oder Zeugen, Aussagen, dass er irgendwie keine Urteile fällen kann. Und er ist der, der immer ein gerechtes Urteil richtet tut. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Das bedeutet, dass er ins Seifste, Innerste von jedem Menschen drin sieht, ins Herz drin sieht, jeden Gedanken sieht. So wie wir einfach euch gerade im Psalm 139 lesen. Und da werde ich ein paar Versen daraus vorlesen. Und zwar: Herr, du erforschst mich. Du kennst mich und ich sitze und ich stehe auf. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Und du siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel? So bist du da. Bettete ich mich bei den Toten? Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe ich am äußersten Meer? So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wenn du den Psalm kennst oder lesest, dass Gott alles über dich weiss, dass er immer und überall in jeder Sekunde mit dir ist. Was macht das mit dir? Fühlst du dich beobachtet? Fühlst du dich eingegangen von einem himmlischen Polizeigott? Oder ist es für dich etwas, was dir Freude macht? Etwas, was dir Trost gibt? Etwas, was für dich wunderbar ist, dass da einer geht, der dich kennt, durch und durch kennt und immer mit dir ist. Es ist interessant, die Geschichte, die Peter heute euch erzählt hat, passt genau dazu. Er ist sich verstecken. Und das ist nicht der Erste, der sich verstecken ist. Der Allererste war nämlich der Adam. Wo ist sich verstecken im Garten Eden vor Gott? Wo Gott gesagt hat: Adam, wo bist du? Und Alex, der Adam hat gesagt, ich habe deine Stimme gehört. Ich habe gehört, dass du im Garten bist. Und ich habe mich gefürchtet vor dir, weil ich nackt bin. Und darum bin ich mich verstecken. Ja, der Adam war eigentlich von Anfang an nackt gewesen. Er war ja nicht erst nackt gewesen. Aber er hat genau gemerkt, jetzt habe ich etwas gemacht. Und er ist sich bloß und nackt vorkommen. So wie der Peter aber sich auch nachher verstecken, weil er das Blut gesehen hat und irgendwo Angst bekommt und er ist irgendwo das Gefühl hat, jetzt muss ich weg, mich verstecken. So hat euch der Adam sich verstecken. Und ganz anders geht der David aber damit um, dass Gott ihn überall und immer sieht. Mit der Allgegenwart und der Allwissenheit von Gott. Er hat auch einfach keine von Gott. Aber er hat es eigentlich genossen. Er hat sogar ein Loblied darüber geschrieben, dass der Gott ihn immer sieht. Wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? Es ist eigentlich schon so, wir können nie einen Weg laufen vor Gott. Es gibt keinen Ort, wo wir uns verstecken können oder wo wir euch einen Weg von ihm gehen können. Aber jeder, der aber ein reines Gewissen hat, will gar nicht einen Weg laufen. Wenn du nachher merkst, da ist ein Gott, mit dem, wo ich alles bringen kann, wo ich all meine Schuld bringen kann, und er vergibt mir, dann will ich eigentlich hin zu ihm laufen. Dann will ich zu dem Licht hinlaufen. Ja, jeder Mensch wird einmal von dem Richterstuhl von Gott da stehen. Weil Gott ist nicht nur Erlöser und Retter, er ist euer Richter, Herr und Gott und König. Und in Römer 8,1 lesen wir: Müssen wir denn noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ja, für jeden, der das Erlösungswerk angenommen hat, gibt es keine Verurteilung mehr. Für den ist die Tatsache, dass Jesus Augen hat wie Feuerflammen, keine Bedrohung. Sondern wir haben das angenommen, die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wenn er uns anschaut, dann sieht er die Gerechtigkeit von Jesus. Wir sind umkleidet, wir stehen nicht mehr nackt vor Gott, sondern wir haben die Gerechtigkeit Jesu Christi angelegt. Darum können wir euch vor dem Thron Gottes stehen, nicht aber nackt und bloß, sondern ohne Scham. Und das ist einfach ein Grund, sich wirklich zu freuen. Weil wir wissen, wir sind angenommen, geliebt, in Jesus Christus sind wir bedeckt von aller Schuld. Ist weg. Alles ist weg. Und dann komme ich zum zweiten Punkt, und der heisst: Jesus stellt die Gemeinde in sein Licht. Er hat gesagt: Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, deine Geduld. Und ich weiß, dass du je länger, je mehr tust. Er hat die Gemeinde, Thyatira, und auch dir sagt er heute: Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Liebe. Ich kenne all das, was du machst und tust. Er hat die Werke sogar zweimal erwähnt. Und Werke, die uns Glaube und Liebe uns daraus wachsen, sind gut. Aber wir wissen, jeder von uns, wir werden nie aus dem uns gerettet, was wir tun. Sondern sie sind einfach eigentlich ein Ausfluss, ein natürlicher Ausfluss für uns im Glauben, für unsere Liebe zu Jesus Christus. Ich kenne deinen Dienst und deine Geduld. Und ich weiss, dass du je länger, je mehr tust. Also das sind nicht die Christen, die mal irgendwo einen Blitzstart angefangen haben und einen wunderbaren Start kennen, sondern das sind die dran geblieben sind, die uns gehören haben, die wirklich so durchgegangen sind schon. Und er, Jesus, freut sich über die Gemeinde. Er gibt ihnen ein Lob. Er hat Thyatira sogar das Lob gegeben, dass sie die Liebe bewahrt haben. Das, was die Epheser eigentlich verloren haben, die erste Liebe. Man kann meinen, Jesus, was will der eigentlich noch mehr? Und doch, Jesus hat sie so tadeln. Er hat gesagt: Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das so gelesen habe, mit dem ganzen Lob, das die Gemeinde bekommen hat, bin ich eigentlich gerade recht überrascht gewesen, dass die zumal so einen krassen Tadel bekommen von Gott. Ja, eigentlich hat die Gemeinde doch viel Gutes gehabt und doch hat ihnen etwas gefehlt, die richtige Lehre, wo ist einfach ja, etwas in ihrer Gemeinde geduldet haben, was nicht gut ist. Sie waren offen für geistliche Gaben. Und das wollen wir ja jeder von uns. Und das ist aber wirklich gut. Aber scheint das prophetische Wort genug als Lehr und Anweisung für sich, ohne es zu prüfen. Sie haben es nicht geprüft am Wort Gottes. Und wir können die Gaben nicht als Ursprung nehmen für unsere Lehre oder für unsere Ausrichtung, sondern jedes prophetische Wort muss am Wort Gottes geprüft werden und muss mit dem übereinstimmen. Im Psalm 119, 105 steht, dieses Wort ist wie ein Licht in der Nacht. Es leuchtet mir den Weg, wo ich soll gehen. Und es ist immer schon so gesehen und wird immer wieder gehen, dass einfach dort ein Fehler gemacht wird, dass aufgrund von einem einzigen Bibelvers eine ganze Lehre wird aufgerichtet wird. Die ganzen Kreuzzüge sind eigentlich mit der Bibel begründet worden. Obwohl, dass man mir sagen, dass kannst fast nicht nachvollziehen. Und so denke ich mir, ist es darum so wichtig, dass wir nicht die Bibelverse aus dem Zusammenhang rausnehmen, aus dem geschichtlichen Kontext rausnehmen, aus dem textlichen Kontext rausnehmen und damit einfach eine Lehre machen. Sondern es ist die ganze Summe vom Wort Gottes, die die Wahrheit ist. Und die Bibel legt sich selber mit der Bibel aus. Und alles, was nicht dem Wesen von Jesus Christus entspricht, was nicht dem Wort Gottes als Ganzes entspricht, müssen wir einfach verwerfen. Wir müssen einfach wirklich auch da sagen, wir wollen nicht in die Gefahr eingehen, dass wir einfach verfehlt werden. Es war nämlich schon die Taktik vom Feind im Garten Eden schon. Er hat eigentlich der Eva nicht irgendwie so eine offensichtliche Lüge aufgetischt, das ist sofort drauf gewesen, ah, das ist falsch. Sondern er hat eigentlich Halbwahrheit gesagt. Er hat eine Lüge genommen und die schön mit der Wahrheit verpackt und da kommt man aber eher darauf ein. Und die gleiche Taktik hat er heute eigentlich noch immer. Er nimmt irgendwie so eine Lüge und wird die schön verpacken und da müssen wir einfach wirklich jeder einfach auch immer wieder sagen, wir brauchen dich, Geist Gottes, dass wir einfach Leitung haben. Wir sind angewiesen auf den Geist Gottes, wo uns da wirklich Weisheit gibt, dass wir uns nicht irgendwo verrennen. In Galater 1, 6 bis 8 steht, ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell von Gott abwendet, der euch in seiner Gnade zum ewigen Leben berufen hat, das er den Menschen durch Jesus Christus schenkt. Schon folgt ihr einer anderen fremden Lehre, die als gute Botschaft daherkommt und es doch nicht ist. Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die die Botschaft von Christus verfälschen. Verflucht sei jeder Mensch, und das gilt auch für mich, der eine andere Botschaft verkündet als die, die ich euch gepredigt habe. Und käme ein Engel vom Himmel und verkündete euch eine andere Botschaft, er soll in Ewigkeit verflucht sein. Das sind harte Worte. Das sind krasse Worte. Und das zeigt uns, wie einfach wirklich auch gerade der Paulus einfach darum gerungen hat, lernt einem nicht zu verfehlen. Ein anderes Evangelium, etwas anderes anzunehmen. Er legt grossen Wert auf eine gesunde Lehre. Die Galater sind ja in einer Versuchung gestanden, in die Gesetzlichkeit zurückzugehen. Und wir wollen einfach vorsichtig sein und einfach sagen, wir brauchen Geist Gottes, dass er ist, auf der gesunden Lehre einfach wirklich fährt und leitet dort. Jetzt wollte ich etwas zu der Isabel sagen. Das war ja eine Königin im Alten Testament, die Frau vom König Ahab. Sie hat den Götzendienst eingeführt in Israel. Und sie hat eigentlich das sehr geschickt gemacht. Sie hat niemand verboten und gesagt, die jetzt nicht mehr Gott dienen, sondern sie hat einfach so sukzessiv noch ein bisschen einfach hier und ein paar Götze und da ein paar Götze dazu getan. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen das Gleiche war in Thyatira. Da ist die Verführung nicht offensichtlich dahergekommen. Das haben ja jeder sofort gesehen. Sondern es ist irgendwo versteckt gekommen. Und ob jetzt das eine Gruppe war, die jetzt hier erwähnt ist, oder ob das eine einzelne Frau ist, das kann man heute so eigentlich nicht ganz offensichtlich sagen. Aber dass die Verführung eigentlich unsere eigene Reihe gekommen ist, das hat es sicher euch, ja, wie man sagt, euch gefährlich gemacht. Und ist das gewesen, was sicher für Ski als Gemeinde schwierig war. Wie wir ja vorher gehört haben, sind ja die Zünfte gewesen, die man einfach gebraucht hat, um Geschäfte zu machen. Und in diesen Zünften hat man aber auch Götzenopfer gehabt. Und wer aber da will, den Zug kehren hat, ist da eine Versuchung gewesen, einfach einen Kompromiss hinzugehen. Wenn ich Geschäfte machen will, wenn ich euch will dabei sein, dann muss ich einfach da mitmachen. Und darum ist wahrscheinlich das verschiedene grosse Versuche gewesen, da einfach Kompromisse zu machen. Vielleicht ist euch die Isabel und die mit ihr da zusammen gewesen sind, wirklich bedient und ansehende Personen gewesen. Und die haben einfach nicht gemein gedacht, jetzt ist endlich mal jemand da, der eine gewisse Stellung hat und wo ich Position geht in einer Welt drin. Und sie haben nicht gewagt, ihr zu widersprechen. Und es ist schon so, dass das heute, glaube ich, noch immer eine grosse Versuchung ist von jedem von uns, dass wir Kompromisse machen, wenn es darum geht, das Ansehen von der Menschen zu suchen oder auch Gewinn zu suchen. Ich meine, was ist, wenn zum Beispiel ein Chef von uns erwartet, dass wir etwas machen, wo wir genau wissen, das ist eigentlich nicht mit Gottes Wort überein, das stimmt nicht mit dem Willen überein. Wenn wir nicht Gefahr stehen, nachher die Stelle zu verlieren, wagen wir da, sagen wir den drüben Gott und sagen, wir machen das nicht. Ich glaube, dass wir immer wieder, jeder Einzelne, vor dieser Entscheidung stehen, will ich den Menschen gefallen, will ich Gott gefallen und aus welcher Kraft lebe ich. Die Isabel hat ja die Knechte verfeiert, Hurerei zu treiben. Und das lesen wir gerade im Alten Testament immer wieder, hat Gottvater immer gesagt, wenn ihr einem anderen Gott nachläuft, hat er sie als Ehebrecher bezeichnet, als ja, wo Hurerei betrieben haben. Und das ist, glaube ich, das, was er heute einfach sagt. Wir haben heute ja nicht irgendwie Götze, wie Holz und Steinstatuen, das ist für uns nicht gerade unbedingt das Problem, dass wir da irgendwie das Gefühl haben, wir müssten da irgendwelche Götze haben und aufstellen, sondern für uns ist viel mehr die Gefahr, dass andere Sachen in unserem Leben wie ein Götz daherkommen. Und dass wir ja irgendeine Sachen, die wir daraus leben, aus dem, wo wir die unsere Quelle ist, aus dem, wo wir jetzt vertrauen haben, das ist eigentlich ein Gott. Das zeigt, wo uns was leben wir und welchem vertrauen wir. Und da gibt es immer wieder Götzen, die sagen, nimm mich, ich mache dich glücklich. Ob das ein Fernseher ist, oder ein Auto ist, oder ein Sport ist, oder irgendein Ansehen ist, das ist eigentlich gleich. Es kann ist alles möglich zum Götz werden, der sagt, ich mache dich glücklich. Wo man vielleicht nachher aber merken, dass es nicht so ist. Und wir wissen aber auch, dass Gott einfach in die Richtung ganz intolerant ist. Er sagt, ich bin eifersüchtiger Gott. Ich will dein einziger Gott sein. Ich will nicht einer von deinen ganzen Göttern sein. Ich will nicht irgendein, wo dass du da so einen Haufen hast und ich bin auch noch einer da. Sondern er ist ein eifersüchtiger Gott. Und von welchem Gott die wir unsere Beine beugen. Der Elia ist mit dem Volk Israel und den Propheten auf dem Berg Karmel gestanden. Die Geschichte kennen wir die meisten von uns alle zusammen. Die Propheten vom Baal, wo ja die Isabel eingeführt hat. Und der Elia steht da und meine, das Volk Israel hat eigentlich keine klare Richtung mehr gekannt. Er hat gesagt, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Der Herr ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Ich glaube, dass keiner in Thyatira wirklich einfach Christus abgesagt hat und gesagt hat, ich folge jetzt irgendwo aber den anderen Götzen. Sondern es war viel mehr die Gefahr gewesen, dass die Christus genommen haben und irgendwo noch etwas dazu getan haben. So dass ihr Herz nicht mehr ungeteilt wirklich auf Christus ausgerichtet war. Christus plus die eigenen Götzen, die man nicht loslassen will. Christus plus das Gesetz. Christus plus vielleicht die eigene Kraft. Christus plus irgendetwas, aber nicht mehr Jesus Christus allein. Jesus hat Fies wie Golderz. Und Gold wird im Feuer glüttert. Und er stellt sich ein als der vollkommene Reine dar. Und er will, dass wir euren Reinheit leben. Dass wir unsere Herzen ungeteilt auf ihn und uns richten. Und alle Schlacken von irgendwelchen Götzen uns im Leben daraus ziehen und entfernen. Und da rede ich jetzt nicht irgendwie von Situationen, wo wir einmal irgendwo schwach werden und hinfallen und wieder aufstehen. Sondern es geht viel mehr darum, dass wir nicht anfangen, Kompromisse machen und in diesen Kompromissen drin bleiben und leben und das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen. Sondern dass wir einfach wirklich im Licht drin wandeln und sagen, wir wollen, dass wir in dem Licht bleiben. Und Jesus Christus gibt immer wieder Räume zur Umkehr. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun. Und das Wort Buße wird eigentlich heute viel falsch verstanden. Es ist fast eigentlich, meistens wird es mit dem Gegenteil fast ausgelegt, von dem, was eigentlich die Bibel meint. Wenn wir Buße kehren, dann denken wir so, zum Beispiel, wir bekommen einen Bußzettel, wir sind schnell gefahren, nachher müssen wir einen Buße zahlen. Nachher gehen wir halt einfach gleich weiter schnell fahren und der Hoffnung, dass wir nicht nochmal verwitscht werden. Aber das hat eigentlich nichts zu tun mit dem, was die Bibel unter Buße versteht. Und darum tut die neueren Bibelübersetzungen das meistens so ein bisschen anders übersetzen mit Umkehr. Und ich lese mal die Verse aus der neuen Genfer Übersetzung. Da steht, ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren. Aber es war umsonst. Sie weigerte sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Umkehr bedeutet, dass wir mit unserem Herz und mit allem, was wir sind und mit unserer Schuld einfach zu Jesus Christus kommen, die Gnade empfehlen, die Vergebung empfehlen und in Anspruch nehmen und nachher unsere Sinne ändern, unsere Gedanken ändern, unsere Prägen vom Wort Gottes und von dem, was er von uns will. Und Jesus ist geduldig. Eigentlich ist immer wieder die Chance umzukehren, immer wieder ist, ja, auf seine Wege drauf zu gehen. Und er klopft aber immer wieder an, wenn er merkt, wenn wir irgendwo falsche Wege gehen. Es ist eigentlich beruhigend zu wissen, dass er anklopft und ist einfach nicht das Wohl an den Läufen und denke, ja, lauf jetzt einmal. Und nachher schlägt der Kopf an, sondern er klopft immer wieder an und sagt, hey, schlag meinen Weg ein, den guten Weg. Und ja, er will einfach, dass wir uns von ihm und seinem Wort prägen. Und im Vers 23 haben wir gelesen, und daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben. Und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Oder wie es in Galater 6, 7 heißt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ja, wir können jederzeit umkehren. Wir können zu Gott kommen, wir können seine Gnade empfangen und wir müssen nicht irgendwie ein böses Geld zahlen. Weil Jesus Christus die Böse gezahlt hat eigentlich. Er hat alle Schuld gezahlt. Aber es ist einfach so, dass wenn wir falsche Entscheidungen treffen in unserem Leben, dann hat das unweigerlich einfach Konsequenzen. Das ist so eigentlich wie die Schwerkraft. Wenn ich einfach das Blatt hier lackiere, dann kriegt das einen Brennpunkt. Und wenn wir falsche Entscheidungen treffen, falsche Wege einschlagen, dann hat das einfach ein Wohn konsequent. Wenn ihr die Sünde habt, kehrt euch heute und morgen, der Sold von der Sünde ist der Tod. Es ist eigentlich wie das Schwerkraftgesetz, ist einfach eine natürliche Konsequenz, wenn wir falsche Wege gehen. Das, was wir sehen, das ernten wir. Aber wir haben jederzeit die Gelegenheit, zu Jesus zu kommen und er gibt uns Vergebung, er hat Gnade da. Und da ist einfach auch seine unendliche Liebe, sieht man da drin. Ja, eigentlich. Er hat immer wieder Zeit gegeben. Er ist geduldig und er ist auch mit jedem von uns geduldig. Aber er will, dass wir umkehren. Und es war aber auch ein Teil da in Thyatira, wo sich nicht von der Lehre von der Isabel verfeiern lassen. Und dann hat er gesagt, ich lege euch keine mehr Last auf. Ihr habt eigentlich nicht genug in der Gemeinde, wo so viel daneben geht, wo ihr treu dran geblieben seid. Ich gebe euch keine neuen Lasten. Aber er hat sie ermutigt, bleibt dran, haltet fest. Ich bin treu, ich stehe zu meinem Wort und ihr werdet Lohn bekommen, wenn ihr treu festhaltet. Und das führt mich zum dritten Punkt. Gott, Jesus Christus, verheißet uns ewiges Licht. In jedem Sendschreiben hat er immer wieder einen Lohn versprochen, jedem, der überwindet. Wer überwindet, oder wie es in der neuen Genfer Übersetzung heisst, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, dem werde ich Macht über die Völker geben. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die ich auch von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Was bedeutet es denn, zu überwinden? Und das sind eigentlich da im Johannesbrief, das am besten eigentlich äußerkehren, was es eigentlich heisst, überwinden. Oder wie wir überwinden. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und er ist stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ich ein Gläubiger. Ich der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und in dem Glauben drin werden wir Überwinder sein. Wir sind als Überwinder berufen. Gottes Geist ist es, der in uns drin wiedergeboren ist. Und er ist unsere Kraft und uns immer uns sind wir zum Überwinder geschaffen worden. Er ist der, der Sieg in uns drin wirkt. Der, der in euch lebt, ist grösser und stärker als der, der in der Welt herrscht. Das ist doch das, was uns Zuversicht gibt. Das, was uns Kraft gibt. Das, was uns Mühe gibt. Das, was uns sagen können, wir können in immer drei Überwinder sein. Es ist nicht unsere eigene Kraft. Es ist nicht unsere Anstrengung, die uns zum Überwinder macht. Sondern es ist seine Geist, seine Kraft in uns, die uns Überwinder sein lässt. Und an dem wollen wir einfach festhalten und sagen, ja, wir sind von dir abhängig, Geist Gottes, aber wir sind durch ihn noch wirklich berufen, Sieger zu sein und Überwinder zu sein. Und dann können wir lesen, dass Jesus der Gemeinde von Thyatira hat er sich ja als oberste Autorität vorgestellt. Und jetzt verspricht er jedem, der bis ans Ende uns heiratet, ich werde einfach krönen. Ihr werdet mit mir zusammen regieren. Er verspricht uns, dass er sogar dieselbe Macht, die er selber hat, uns gibt. Also, ich finde das enorm krass, wenn man sich das vorstellt. Wenn er sagt, wir werden mit ihm zusammen Völker regieren und richten. Also, ich weiß nicht, wie einem das geht, aber mir sprengt das fast den Verstand, wenn ich das mir überlege, was er eigentlich für sein Volk, für eine Position vorstellt, dass wir mal mit ihm irgendwo richten und Nationen richten und regieren. Also ich glaube, das ist eine Verheißung, wo ich selten müde mache, euch wirklich dran zu bleiben. Zudem verheißt er uns, der treue Nachfolger, dass wir er uns den Morgenstern gibt. Und der wahre Morgenstern ist Jesus Christus selber. Im Offenbarung 22, 16 lesen wir, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Der Morgenstern ist ein Stern, der aufgeht, kurz bevor das eigentlich die Sonne aufgeht. Und ebenso wird Christus als der Morgenstern erschienen und scheine gemein den Himmel entrücken, bevor er als Sonne von der Gerechtigkeit erschienen wird. Ja, wer überwindet, der wird aber Anteil haben an der Entrückung. Und das nicht aufgrund von unserem Werk, nicht aufgrund von unserer Leistung, nicht aufgrund von dem, was wir uns anstrengen, sondern aufgrund von unserem Glauben, wo wir festhalten. Wenn wir an dem Jesus Christus festhalten und wissen, er ist treu. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wer kann den Morgenstern auch sehen? Seht ihr der, wo eigentlich, der, wenn es noch Nacht ist, einfach wach ist. Der, der breit ist und Ausschau hält, wird nach dem Morgenstern. Der, der schläft, wird den Morgenstern nie sehen. Die Sonne werden alle sehen. Wenn die Sonne von der Gerechtigkeit aufgeht, wenn die Sonne scheint, die sieht alle. Aber der Morgenstern sieht nur der, der wach ist und sich ausrichtet nach ihm. Wo sich danach ausstreckt, innen, weil er zu sehen. Und derjenige erhält ihn selber als Geschenk. Im Hebräer 9, 28 lesen wir, genauso starb Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Sünden, sondern weil er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Alle, die im Licht wandeln, die sich von dem Licht anziehen, wo der Morgenstern aber erwarten, die sich auf den ausrichten, die freuen sich auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wir können uns freuen auf die Wiederkunft Jesu Christi, weil er für uns nicht als der Richter kommt, der uns verurteilt, sondern weil er für uns als der Erlöser kommt, der Befreier kommt. Und wir wollen uns aber heute schon einfach in das Licht reinstellen. Wir wollen uns durchleuchten vom Licht von Jesus Christus. Wir wollen aber nicht Kinder von der Finsternis sein, von der Nacht, sondern Kinder vom Licht, die bereit sind, auf seine Wiederkunft einfach warten dienen. Und wir wollen uns auch durchleuchten von Gott. Wir wollen unsere Herzen wirklich erforschen von ihm und einfach heute sagen, wenn wir es wo falsche Wege haben, wenn wir es wo irgendwo falsch gehen, dann zeige ich das. Lass uns einfach wirklich deine Gnade sehen und erkennen, wo wir vielleicht mal andere Wege gehen oder wo wir irgendwas, wo etwas in unserem Leben drin haben, wo wir Kompromisse machen, wo nicht gut sind, wo wir einfach ich auch heute Morgen einfach eine Zeit nehmen, wo wir sagen, du kannst in unser Herz reinleuchten. Du solltest mir zeigen, wo vielleicht etwas noch da ist, was nicht völlig im Licht drin ist. Und wir können uns eben freuen auf das, was er in uns drin wirkt. Und der Blick auf die wunderbare Zukunft, die wir haben, hilft uns einfach, euch heute auszuhören, euch gerade in schwierigen Zeiten dran zu bleiben. Und mit dem Vers wollte ich eigentlich die Predigt abschließen mit dem Vers von der Offenbarung 22,5. Es wird auch keine Nacht mehr geben, so dass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht mal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein, denn Gott selbst, der Herr, wird Licht sein und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Und jetzt wollen wir zusammen ein Lied hören. Wir wollen uns einfach innerlich einfach, ja, schauen, was Gott einfach uns sagt und was wir einfach euch gerade eine Zeit von der Stille können haben, von dem Thron Gottes noch gerade. Und ich werde nachher noch abschließen mit dem Gebet.